Adraba, der Podcast des Seminars für Judaistik, jüdische Studien der Uni Halle. Adraba, das bedeutet andererseits ganz im Gegenteil. Hier wollen wir euch Perspektiven zu jüdischer Kulturgeschichte und aktuelle Debatten näherbringen. Unsere Gäste kommen aus der Wissenschaft, der Kultur und dem Aktivismus. Der heutige Gast ist ebenfalls von der Judaistik in Halle. Dr. Anton Hieke ist nämlich Dozent und leitet das außeruniversitäre Bildungsprogramm ILAN.
Fange ich vielleicht so an, ich bin ausgebildeter Historiker, Judaist und Amerikanist und spezialisiert auf Identitäten und hatte einige Jahre als Lehrer gearbeitet, als Seiteneinsteiger und Wiederaussteiger im Schuldienst von Sachsen-Anhalt und bin 2019 wieder an die jüdischen Studien gekommen als Semestervertretung. Und seit 2019, gemeinsam mit Professor Freise von den jüdischen Studien, habe ich das Bildungsprogramm ILAN entwickelt. Und nach einer Pilotphase seit Beginn 2023 wird dieses Projekt als Projekt durchgeführt. Und ILAN ist ein gesellschaftliches Bildungsprogramm, was versucht, die künstliche Trennung zwischen Universität und Gesellschaft aufzuheben, indem wir unser Fachwissen an Schulen bringen, zu Lehrerfortbildung, alles was das lebendige Judentum betrifft. Der Gedanke ist dabei, über die Angebote von ILAN so ein Gleichgewicht zwischen Erinnerungskultur und jüdischer Tradition und Hintergrund anbieten zu können. Das funktioniert seit mittlerweile 3 Jahren.
Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von ILAN sagen? Also auch, wie kam es zu dem Namen und was sind so die konkreten Ziele oder ja, was habt ihr in der Zeit jetzt schon erreicht?
Es entstand tatsächlich aus meiner Lehrerzeit, als ich 2 Jahre in der Sekundarschule unterrichtet hatte und gemerkt hatte, wie wenig Wissen zum Judentum da ist. Was interessant ist, weil die Begriffe Judentum und Jüdisch sind extrem präsent an den Schulen über Erinnerungskultur, über Holocaustbildung und das ist auch kein Zufall. Also ich hatte mich dann auch mit den Lehrplänen beschäftigt, sowohl während der Schulzeit als auch danach. Und seit 1978 beispielsweise ist in der Schulbildung in der Bundesrepublik der Blick auf den Holocaust extrem wichtig für die politische Bildung hin zur Demokratie. Allerdings nicht der Inhalt, was ist Judentum? Und aus dieser Schulzeit entwickelte sich die Idee, da muss etwas angeboten werden, da muss etwas ergänzt werden und eben nicht über Museen, sondern möglichst auch im ländlichen Raum zum Beispiel. Das heißt, wo es keine jüdischen Gemeinden gibt, das Wissen weiterzutragen. Und das haben wir konzipiert, dem Ganzen einen Namen gegeben, und zwar einen guten hebräischen Namen, ILAN, der nichts anderes, ist ein ganz normaler Name, kein Akronym, aber bedeutet Baum. Das heißt, diese Tradition der Wurzeln der Vergangenheit, der Stamm und die Blätter der Gegenwart, das war der Gedanke dahinter, dem Programm diesen Namen zu geben. Und seitdem gehen wir durch die Schulen und machen Workshops zum lebendigen Judentum, also zur jüdischen Tradition in Sachsen-Anhalt und gelebten jüdischen Traditionen. Was sind die Feiertage? Was ist Hebräisch? Was sind so Grundkonzepte? Und das Ganze wird ergänzt mit der Lehrerfortbildung, weil dann natürlich auch die Lehrer, das ist das Ziel dort, gern einen Perspektivwechsel mitnehmen dürfen. Das heißt, weg von zerstörten jüdischen Gemeinden als alleinigen Ansatzpunkt hin zum Verständnis jüdischen Lebens heute. Und darüber hinaus auch Polizistenfortbildung. Ich hatte Verwaltungsangestellte der Ministerien fortgebildet. Und dazu kommen aber auch Großprojekte, wie im letzten Jahr war es Tacheles mit Simson. Das heißt, wir sind mit einem Bauwagen durch die Altmark gereist, durch den ländlichen Raum, um nicht nur mit Schülern zu sprechen, sondern auch mit der weitergehenden Gesellschaft, um Blasen aufzubrechen. Das war der Gedanke. Denn man bewegt sich mehr und mehr nicht in Blasen, sondern in eigenen Realitäten. Und es ist manchmal schwierig, Informationen weiterzugeben.
Jetzt hast du die Tour gerade schon angesprochen, die in der Altmark unterwegs war. Also von Salzwedel bis Weißenfels gibt es auf jeden Fall recht viel auch an jüdischer Geschichte in Sachsen-Anhalt zu entdecken. Das war mir tatsächlich selber auch vorher gar nicht so bewusst. Was ist denn genau der Bezug zur jüdischen Geschichte Sachsen-Anhalts und was ist vielleicht auch das Besondere daran hier?
Vielleicht erstmal die Kerndaten. Es gibt seit über 1000 Jahren jüdische Traditionen in Sachsen-Anhalt. Mit der ersten Gemeinde von 962 in Magdeburg. Und anders als in anderen Bundesländern hatten wir auch nach den Vertreibungen des Mittelalters keine großen Lücken dazwischen. Es waren 150 Jahre dazwischen. Und hatten eine Verbreitung im heutigen Bundesland tatsächlich von Salzwedel bis runter nach Zeitz. Das heißt, wir haben heute noch ungefähr 60 jüdische Friedhöfe in fast allen größeren Gemeinden. Muss man dazu sagen, Sachsen-Anhalt ist auch ein sehr ländliches Bundesland. Das heißt, größere Gemeinden ist dann alles relativ. Wir haben auch heute noch um die 8 bis 10 erhaltenen Synagogen, die entweder als Museum oder zumindest als umgebaute Wohnhäuser noch existieren. Die Bedeutung ist eigentlich deutlich größer, als man es denken könnte. Die jüdischen Gemeinden waren nie wirklich groß in Sachsen-Anhalt, aber sie hatten einen unglaublich großen Einfluss auf die Entwicklung des Judentums in der Welt. Etwa über die Entwicklung des Reformjudentums aus Dessau, so eine der wichtigsten Wiegen des Reformjudentums weltweit. In Halberstadt das modern orthodoxe Gegenstück, was sich dann entwickelt hatte und in der Welt hinausgestrahlt hat. Also die Bedeutung ist da, die Präsenz im gesamten Bundesland ist auch da. Und für heutiges jüdisches Leben, wir haben erstaunlich vier Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt ist ein kleines Bundesland mit ungefähr 1500 Personen in diesen Gemeinden. Das klingt nicht viel, aber für ein so kleines Bundesland ist das gar nicht verkehrt. Ist aber trotzdem natürlich noch eine extreme Minderheit. Das heißt, jüdische Bildung ist der Gedanke, funktioniert eben nicht nur allein über Gemeinden, die völlig andere Aufgaben haben als schulische Bildung oder gesellschaftliche Bildung. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass die jüdische Tradition in Sachsen-Anhalt vielschichtig, weitreichend und bedeutungsvoll ist.
In der letzten Folge hatten wir die Gruppe Jüdisches Leben in Halle zu Gast und die haben ja anhand von einer Actionbauentour konkrete Orte im hallischen Stadtraum zur jüdischen Geschichte vorgestellt. Vielleicht kannst du da ein paar Beispiele einfach mal nennen. Du hast gerade schon Halberstadt und Dessau genannt, aber wenn man sich jetzt mit der jüdischen Geschichte in Sachsen-Anhalt beschäftigen will und einfach mal rausgehen will, was kann man da noch konkret entdecken und vielleicht auch außerhalb von den großen Städten, wo man es eh schon kennt?
Also man könnte, ich beziehe mich ganz gerne auf die modernere jüdische Geschichte, also alles so ab dem 18. Jahrhundert. Und da könnte man in Calvörde ansetzen, in der Börde. Das war eine Exklave von Braunschweig. Und dort entstand eine der ersten größeren jüdischen Gemeinden außerhalb von Anhalt. Im Prinzip könnte man sich in den Zug setzen und jegliche Stadt ansteuern in Sachsen-Anhalt und findet dort meistens wenigstens den jüdischen Friedhof oder eben eine erhaltene Synagoge. Man hat, das ist das Schöne an Sachsen-Anhalt, auch was die jüdische Tradition betrifft, eine zeitliche Vielschichtigkeit. Das heißt, alles im Raum Anhalt selbst, diesem Gürtel des Bundeslandes, da haben wir eine jüdische Geschichte, die sich spätestens seit dem 30-jährigen Krieg entwickelt hat. Das heißt, Tradition in Wörlitz kann man die älteste Synagoge in Sachsen-Anhalt betrachten, von 1789 mit einer wunderbaren Ausstellung zur jüdischen Geschichte Anhalts heute. In Gröbzig haben wir das bei Köthen, ein fast vollständig erhaltenen Synagogenkomplex aus dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert mit Synagoge, mit Gemeindezentrum, Friedhof, Schule, was alles dazugehörte auf kleinstem Raum. Und in dieser Vollständigkeit ist es auch deutschlandweit nicht einmalig, aber sehr besonders, weil auch die Judaika der Synagoge erhalten sind. Das heißt, nicht nur der Torah-Schrein, selbst die Torah-Rollen der letzten Gemeinde, die Chanukia, also der neunarmige Leuchter für Chanukka, sind alle heute noch erhalten. Halberstadt ist als Synagogenkomplex selbst eben auch greifbar, anders als Dessau mit der großen Geschichte. In Dessau ist von der jüdischen Gemeinde nur der Friedhof erhalten und eben die heutige neue Synagoge. Aber man kann eben in den verschiedenen Städten wie Eisleben hat man sehr umtriebige ehrenamtliche Arbeit zur Wiedererstellung der Synagoge, die man betrachten kann, in Weißenfels mit einem wunderbaren ehrenamtlichen Museum, das man besuchen kann. Darum geht es ja, man möchte es ja auch sehen. In Salzwedel, auch da gibt es eine tolle Actionbauentour in der gesamten Altmark für Salzwedel, für Stendal, für Gardelegen, wo man die Spuren nachgreifen kann. Auch dort existiert die Synagoge noch. Allerdings eine Hofsynagoge, man kommt da nicht so ohne weiteres hin.
Jetzt bist du mit dem Ilan-Projekt ja auch viel in den Schulen, in eben jenen Städten in ganz Sachsen-Anhalt unterwegs und vermittelst da die Grundlagen von jüdischer Geschichte, aber auch Religion und Kultur. Wie kann ich mir das vorstellen oder wie reagieren da und begegnen dir auch die Schülerinnen und Schüler?
Vielleicht eines vorneweg, was wir nicht wirklich machen, ist Religion. Das heißt, wir sind ja nicht die jüdische Gemeinde. Was wir als Wissenschaftler, was wir letztlich sind, machen, ist, wir geben die Grundlagen weiter. Was sind religiöse Bräuche, was sind religiöse Konzepte, versuchen dann aber natürlich auch unserem eigenen Selbstverständnis als Universitätsangehörige und Wissenschaftler gerecht zu werden, indem wir die gesamte Spannbreite anbieten. Wir reden ja nicht von einem Judentum, wir reden von vielen Judentümern. Mit Reform und modern orthodox hatten wir es ja schon angesprochen. Und die Interpretationen sind von Judentum zu Judentum immer unterschiedlich, mit einem gemeinsamen Grundgerüst. Und es geht um dieses Grundgerüst und wie es ausgeprägt wird. Das machen wir sehr gerne, macht auch viel Spaß. Jetzt habe ich die Frage vergessen mit dem Hinweis auf die Religion. Entschuldige.
Genau, wie dir die Schülerinnen und Schüler begegnen.
Wir versuchen zu überraschen. Das heißt, Schüler, Lehrer und Eltern haben meistens eine gewisse Vorstellung, was sie vom Judentum erwarten. Opferrolle, Besonderung, Irrelevanz. Und mit unserem überraschenden Antrag, wir sind ein Präventionsprogramm über Bildung gegen Antisemitismus. Allerdings wird der Begriff Antisemitismus nicht fallen bei unseren Einsätzen. Wir machen das über eine positive Herangehensweise. Wir geben den ganzen Inhalt. Und dadurch, dass wir das machen, mit dem Grundgedanken, dass wir die Schüler nicht zu den nächsten Judaisten ausbilden bei den Einsätzen, sondern einen Einblick geben und ein positives Gefühl weitergeben, das ist das Wichtigste, funktioniert das auch sehr gut. In der Regel haben die Schüler keinerlei Vorbildung. Also außer natürlich, wir haben jüdische Schüler mit drin sitzen, die dürfen die Vorbildung haben, aber das passiert relativ selten und spielt auch keine Rolle, ehrlich gesagt, weil wir natürlich nicht fragen, wer ist jüdisch. Und über den Ansatz zu informieren im Gespräch, ich mache das immer sehr gern dialogisch, wie wir das jetzt machen, mit dem Element Spiel am Ende, das Dreidelspiel. Zum Teil wird gekocht, um über Speisegesetze zu informieren und so weiter und so fort. Dieser positive Ansatz funktioniert. Und das Schöne dabei ist, man merkt es daran, dass die Schüler zu Beginn meist mit verschränkten Armen da sitzen, wie ich das jetzt gerade mache, und am Ende offen. Diese Körpersprache ist schon sehr deutlich. Und sie fangen an, Fragen zu stellen, die sich weniger auf das Judentum beziehen, sondern vor allem auf ihren eigenen Lebensalltag. Ich finde das immer schön, wenn dann die Fragen kommen, wie sieht es eigentlich aus mit Homosexualität im Judentum? Wie wird denn das? Und da kann man dann darüber reden. Und diese Fragen, diese Körperhaltung, die zeigen eben auch, dass es ankommt, dass dieses positive Gefühl hängen bleibt und es somit schwieriger wird, mit negativen Gefühlen von antisemitischer Seite anzusetzen.
Über das Thema Antisemitismus würde ich gerne auch später nochmal sprechen. Jetzt aber erstmal noch zurück zu dem quasi Bildungskonzept. Also du hast ja auch gesagt, du machst Lehrerinnenbildung. Inwiefern ist das nicht eigentlich auch ein Teil von den Lehrplänen, also über das Thema Judentum zu sprechen und zu bilden? Und inwiefern übernimmst du da auch so eine Rolle?
In den Lehrplänen ist in der Bundesrepublik zumindest seit 1978 festgelegt, dass die Bildung zum Holocaust, also letztendlich Erinnerungskultur an geschehene Verbrechen, eine extrem wichtige Rolle spielen. Also sollten möglichst in allen gesellschaftlichen Fächern, nicht nur Geschichte, angesprochen werden. Mit dem Ziel, dass es für die politische Bildung genutzt wird hin zu Demokratie, freiheitlich-demokratische Grundüberzeugungen, die bei den Schülern ankommen sollen. Das schlägt sich auch in den Lehrplänen nieder. Wenn man sich die Lehrpläne anschaut, die reinen Lehrpläne, also ich rede jetzt nur vom Grundkonstrukt, nicht von wirklich engagierten Lehrerinnen und Lehrern. Das reine Grundkonstrukt sieht vor, über Einblick ins Judentum stand vor 2000 Jahren hin zur Verfolgung im Römischen Reich, dann Verfolgung im Mittelalter, Pestpogrome, bis hin zum Holocaust natürlich zu kommen. Das heißt, wir haben immer das eine Bild, allerdings sehr oft, das eine Bild einer jüdischen Opferrolle, der Verfolgung, der Ausgrenzung, der Nichtvereinbarkeit, deutsch-jüdisch. Und das zieht sich durch den Alltag. Wie gesagt, es kommt auf die engagierten Lehrer an. Es gibt Möglichkeiten, diesen Unterrichtsalltag zu ergänzen, die auch sehr gerne genutzt werden, über Zeitzeugen, das heißt Leute, die die Shoah überlebt haben. Oder Reisen zu Konzentrationslagern, insbesondere Auschwitz oder Buchenwald. Das heißt, das Bild verändert sich nicht und es hat auch nichts mit dem Judentum zu tun. Und die Idee dahinter wurde später von der Kultusministerkonferenz noch einmal geschärft. Die Idee dahinter ist, über eine Minderheit für die Anwesenheit von allen Minderheiten zu sensibilisieren, indem man über das eine große Extrem des Holocaust geht und versucht, demokratische, freiheitliche Überzeugung in die Schüler ein Stückchen weit hineinzuschrecken, wenn ich das so krass formulieren darf. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht, wenn es alleine steht. Eben weil unbewusst zum Teil Klassifizierung auch eigentlich über kommende Zeiten genutzt wird, eben diese Trennung deutsch-jüdisch und Opferrolle und dieses, was an der Realität vorbeigeht, die Benutzung heutiger jüdischer Gemeinden als Repräsentanten der alten Gemeinden. kleiner Exkurs, die heutigen jüdischen Gemeinden setzen sich vor allem aus Einwanderern zusammen, die eben nicht in der Tradition der alten Gemeinden stehen und auch nicht stellvertretend für die Märtyrererfahrung existieren können. Und der Gedanke war, diese Effekte, die sich aus dem schulischen Alltag ergeben, nicht abzumildern, aber ein Gleichgewicht herzustellen. Denn wenn man konsequent weiterdenkt, man bekommt die Begriffe Judentum, Jüdisch immer nur in diesem negativen Kontext. Nicht beigebracht, aber man kommt nur im negativen Kontext in Berührung. Bedeutet das aber auch, es ist fern, fremd und für mich unerheblich in der heutigen Gesellschaft. Es ist, wenn ich über den Holocaust berichte oder mit Anne Frank arbeite, es ist nun mal leider fast 80 Jahre, fast ein Jahrhundert her. Also leider, Gott sei Dank. Macht es aber für die heutigen Jugendlichen insbesondere wenig relevant, denn es erstarrt sehr schnell in dieser Form zum Ritual, zum Fernritual. Und das versuchen wir sind nicht die Einzigen, die das machen, aber das versuchen wir eben über Bildungsarbeit zu verbessern, abzumildern, indem wir das Ganze in die heutige Zeit bringen, aus dem Museum herausholen, den Staub abschütteln, wenn man es so sagen möchte, und eben auch in Schulen gehen, die im Allgemeinen nicht erreicht werden mit solchen Programmen. Etwa in der Altmark, etwa im Burgenlandkreis, also den wirklich ländlichen Gegenden jenseits von Halle und Magdeburg, wo in den Sekundarschulen selten solche Programme vorbeikommen.
Was du da gerade ansprichst, ist natürlich einerseits die Notwendigkeit, über die Shoah und ihre Folgen in Deutschland, aber auch in Europa zu sprechen. Und die Geschichte und auch die Mechanismen von Antisemitismus den jungen Menschen weiter zu vermitteln. Also einerseits ist es eben wichtig, jungen Menschen die Relevanz von Erinnerungen und Gedenken zu vermitteln und beizubringen. Und andererseits, und da zitiere ich gerne Max Czollek, spielen im Erinnerungs- und Versöhnungstheater Jüdinnen und Juden nur eine Nebenrolle. Welche Strategien habt ihr da konkret gefunden, beziehungsweise wo stößt da einfach die Erinnerungskultur hier an ihre Grenzen und wie könnte es damit auch weitergehen?
Über die Erinnerungskultur zu gehen, hat eigentlich zwei negative Seiten. Zum einen hat Max Czollek unglaublich recht. In der normalen gesellschaftlichen Bildung, ob nun schulisch oder auch in der Erinnerungskultur, in der breiteren Gesellschaft, werden heutige jüdische Deutsche zum Abstraktum. Das heißt, es werden keine Menschen mehr. Das hat auch viel damit zu tun, dass man in dieser Stellvertreterfunktion, insbesondere von städtischer und Landesseite, Juden und Jüdinnen sehr oft auf die jüdische Identität reduziert werden. Das heißt, das meine ich mit dem Abstraktum. Das ist ein Problem, ein richtig großes, was über die negativen Erfahrungen auch noch verstärkt wird. Das heißt, allein über die Verfolgung und über historisches Unrecht wahrgenommen zu werden, verstärkt wird. Das andere Problem ist das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, dass die Erinnerungskultur mit dem jüdischen Bezug stellvertretend für alle anderen Minderheiten stehen soll in der schulischen und der gesellschaftlichen Bildung. Das heißt, wenn man den Gedanken etwas weitergeht, werden alle anderen Minderheiten weitgehend ausgeblendet. Das ist dahingehend relevant, weil wir auch in einer modernen Gesellschaft natürlich eine Mehrheitsgesellschaft sind, die sich aus Minderheiten zusammensetzt. Das heißt, es gibt dieses Konstrukt der deutschen Leitkultur, gibt es auch nicht. Man konnte aber schnell den Eindruck, als gäbe es in Deutschland nur ein riesengroßes Mehrheitsvolk, was nicht jüdisch ist und zumindest bis auf wenige Ausnahmen eine kleine jüdische Minderheit. Als gäbe es nur diese zwei Gruppen. In der Stellvertreterfunktion für andere Gruppen auch zu sensibilisieren, funktioniert das deswegen auch nicht, weil es am Wesen der Demokratie vorbeigeht, wenn man hineinschaut. Nicht am Wesen der Demokratie im Sinne von Anerkennung von Schuld, sondern Anerkennung von Schuld als Basis einer modernen Demokratie, was es nicht ist. Und Demokratie, was ist eigentlich die Demokratie, die wir unterrichten wollen, die wir weitertragen wollen? Das ist nicht nur allein die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben. Denn der Zweck dahinter ist ja, Meinung, Bedürfnisse auszuhandeln. Was wiederum darauf basiert, dass die Demokratie auch natürlich den Schutz von Minderheiten oder die Gleichberechtigung von Personen beinhaltet, die sich als Minderheit wahrnehmen. Die Bedürfnisse, die Frauenrechte sind ein wunderschönes Beispiel dafür. Es dauerte ewig, bis die gesetzliche Gleichberechtigung wirklich da war. Das war 1997. Die gesellschaftliche Gleichberechtigung haben wir heute noch nicht. Genau dasselbe mit Sinti und Roma, mit der Anerkennung als nationale Minderheit. Auch das in den 90er Jahren. Gesellschaftliche Gleichberechtigung ist immer noch nicht da. Queere Menschen, auch das 90er Jahre, keine gesellschaftliche Gleichberechtigung, nicht wirklich. Und indem wir uns auf eine Gruppe konzentrieren, wird diese eine Gruppe überbesondert. Das heißt, sie ist, wenn man so will, ein bisschen auf dem Präsentierteller. Und alle anderen Gruppen werden ein Stückchen weit ausgeblendet. Und das Problem ist für eine moderne Demokratie, dass natürlich die Entwicklung der Demokratie voraussetzt, sich bewusst zu sein, dass es eine Vielschichtigkeit gibt. Und dieses Bewusstsein schafft dann die Demokratie, beziehungsweise den Schutz der Demokratie.
Was wären denn da deiner Meinung nach konkrete Forderungen an die Politik, die ja quasi auch für die Bildungsarbeit in einer gewissen Weise den Rahmen schafft, um auch diesen Balanceakt zwischen Erinnerungskultur und jüdischer Identität vor dem Hintergrund einer pluralistischen Gesellschaft gerecht zu werden?
Es gab 2022, schönes Beispiel, eine Veröffentlichung, die nationale Strategie des Antisemitismusbeauftragten. Die beinhaltet Erinnerungskultur mit lebendigem Judentum, wenigstens als ersten Schritt, auch zu verbinden. Auch da gab es eine Verabschiedung eines Aufrufs von Kultusministerkonferenz und Zentralrat der Juden 2016, wie wichtig es ist, jüdisches Leben reinzubringen. Das ist der erste Schritt. Allerdings ist es schwierig, meiner Meinung nach, das allein den jüdischen Gemeinden zu überlassen. Aus rein praktischen Gründen in den jüdischen Gemeinden. Es gibt ungefähr 100 in Deutschland, sind knapp 100.000 Mitglieder. 100.000 Menschen von 84,4 Millionen. Und da sieht man schon, dass es schwierig wird, dass, wenn das allein den jüdischen Gemeinden überlassen wird, das zu machen, den Einblick ins Judentum. Das wäre ein Schritt. Ein anderer Schritt wäre ein wichtiger Schritt fände ich, wäre unbedingt die Lehrpläne anzupassen. Das heißt zu modernisieren und nicht dasselbe Konzept von 1978 zu nutzen, heute im Jahr 2024. Es gibt ja noch ein anderes Problem. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Das heißt, in unseren Schulklassen haben wir viele Menschen, die nach 1945 oder deren Familien nach 1945 nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, alleinige Erinnerungskultur betrifft sie gar nicht, weil sie nicht schuldig waren, wenn sie, anders als meine Familie, nicht aus der Tschechoslowakei kamen, zu Deutsche. Das ist ein Aspekt. Mit einer Modernisierung des Lehrplanes, Stärkung des Lebens der Tradition heute als Gegengewicht, als Gleichgewicht, das ist ein Schritt. Der nächste Schritt wäre natürlich auch Programme anderer Bildungsinitiativen von anderen Minderheiten zu stärken. Das heißt, es gibt wunderbare Programme, die informieren, was ist Queerness? Was hat das mit mir zu tun? In der Regel zu 10% aller Klassen hat das mit jemandem zu tun, auch im ländlichen Raum. Das zu stärken, um sich bewusst zu werden, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben. Und das würde es unglaublich schwer machen, wenn dieses Bewusstsein existiert, unglaublich schwer machen, so zu tun, als wären wir ein Block auf dem Stand von, ich weiß nicht, 1500 als Gesellschaft. Rein weiß, rein christlich, rein heterosexuell, was ja unsinnig ist. Aber dieses Bewusstsein muss erstmal da sein. Mhm. Und das wäre schön, wenn das auch als, okay, ist jetzt sehr dünnes Eis, aber richtig schön wäre, wenn das als gesellschaftliche Infrastruktur begriffen werden würde von Seiten der Verwaltung und der Regierungen. Das heißt, solche Programme nicht nur punktuell zu fördern, sondern tatsächlich als Infrastruktur zu begreifen. Als demokratische gesellschaftliche Infrastruktur auch zu finanzieren. Und zwar dauerhaft. Wir haben immer noch das Problem, dass wir zum Teil Schulsozialarbeiter, die Finanzierung, dass das lange unsicher ist. Das ist ein Missstand, der behoben werden sollte. Also wenn ich jetzt meine große Wunschliste schreiben könnte, stünde das Ganze oben, Schulsozialarbeiter auf Dauer finanzieren, aber eben auch solche Programme in den schulischen Alltag zu bringen und den schulischen Alltag gerne auch in das 21. Jahrhundert zu bringen.
Das ILAN-Projekt ist ja quasi auch schon ein Teil von dieser Vorstellung des reformierten Bildungssystems, sage ich jetzt mal.
Es ist ein Versuch, es ist aber auch eine Notwendigkeit, wie ich das sehe, als Universität Fachwissen auch weiterzugeben, insbesondere an Lehrer und Lehrerinnen. Denn es ist eine schöne Forderung, die ich jetzt gerade aufgestellt habe, dass man auch die komplette Gesellschaft, insbesondere Judentum, andere Minderheiten, unterrichtet. Nur das Wissen muss ja irgendwo herkommen. Und der Lehreralltag ist tatsächlich ziemlich überfordernd im Moment. Nicht nur durch den Lehrermangel, sondern auch durch die Anforderungen an Lehrer selbst als Sozialarbeiter, wenn man es genau nimmt, vor 25 Schülern zu stehen, ihnen gerecht zu werden, 25 bis 30 Schülern, sich dazu Wissen anzueignen, den Verwaltungsvorschriften gerecht zu werden, den Plänen gerecht zu werden und das Ganze so auszugestalten, dass die Schüler auch was mitnehmen. Das heißt, diese verschiedenen Ebenen als Lehrer auszutarieren, ist herausfordernd. Sich dazu noch in der Freizeit, sich das komplette Wissen anzueignen auf eigene Faust, funktioniert nicht. Deswegen versuchen wir ich hatte das vorhin in Lehrerfortbildung zusammengefasst, schon auch bei der Ausbildung anzusetzen hier in der Halle. jüdisches Leben weiterzugeben und eben auch in der Lehrerfortbildung. Aber allein schon auch die Hürde etwas abzubauen, sich dem jüdischen Thema zu nähern. Denn einige Lehrer haben auch berichtet, dass sie es zum Teil riskant finden, in die falsche Richtung zu gehen. Bei der Betonung jüdischen Lebens den Holocaust zu verharmlosen, darum geht es ja nicht, sondern um das Ganze zu ergänzen. Dass sie aber zum Teil auch nicht wissen, wie mache ich das? Ich hatte mit sehr vielen sehr engagierten Lehrern gesprochen, die in der Erinnerungskultur unterwegs sind, die Stolpersteinprojekte betreuen, die das Ganze so ausgestalten, dass es relevant ist auf der örtlichen Ebene. Die aber wenig Hintergrund haben, was ist Judentum überhaupt? Woher auch? Es ist eine kleine Minderheit, die im Unterricht nicht unterrichtet wird, die Tradition, also nicht die Minderheit, die Tradition, wird im Unterricht kaum angesprochen, auf dem heutigen Stand. Und die Möglichkeit, sich anderweitig zu bilden, wenn man nicht über die Gemeinden geht und Synagogenführung macht, ist eine wunderbare Möglichkeit. Reduziert aber auch das Judentum auf die Religion. Das heißt, diese ganze Dimension, die dahinter steht, ist manchmal schwierig zu greifen. Das können wir auch nicht beheben über unser Programm. Aber wir können einen Baustein liefern und darum geht es. Und wir können auch einen Baustein liefern, indem wir Möglichkeiten bieten, nicht nur über unsere eigenen Sachen den Unterricht zu ergänzen, sondern etwa über Vermittlung von Programmen wie Meet a Jew. Das heißt, diese Organisation freiwilliger Schulbesucher und Besucherinnen, das sind vor allem junge jüdische Menschen aus den Großstädten, die an die Schulen kommen und über ihren Alltag heute sprechen. Das heißt im Prinzip die modernen Zeitzeugen des heutigen Lebens. Das ist ein unglaublich tolles Programm und vom Zentralrat der Juden. Aber es gibt immer so ein bisschen die Hürde, diese Programme von außerhalb in den ganz ländlichen Raum zu bringen, weil man sich gar nicht bewusst ist, dass es sie gibt. Und da sind wir so ein bisschen die Schnittstelle. Oder auch Ben Salomo ist ein Angebot, was wir helfen zu vermitteln. Also ein wunderbares Angebot der Friedrich-Naumann-Stiftung hier in Mitteldeutschland. Also deutschlandweit, aber insbesondere in Mitteldeutschland. Oder eben solche Sachen wie Tacheles mit Simson, wo wir zum großen Teil Fachwissen bereitstellen, gemeinsam organisieren mit Organisationen vor Ort und durchführen.
Jetzt haben wir ganz viel über die Kritik an Erinnerungskultur geredet. Ich würde trotzdem nochmal auf ein Thema zurückkommen, was ich finde, trotz allem wichtig ist, darüber zu sprechen, dass vor allem in der heutigen Zeit die Relevanz zugestehen, die es auch einfach leider hat, dass Antisemitismus nicht erst seit dem 7. Oktober steigen die Vorfälle. Ich meine, in Halle hatten wir den Anschlag 2019. Das Ziel von Ilan ist ja eigentlich, mit einem positiven Bezug zum Judentum aufzutreten, das zu vermitteln. Wie schafft man da den Spagat, die gefährlichen Tendenzen von Antisemitismus trotzdem auch aufzugreifen und darüber zu sprechen mit jungen Menschen im ländlichen Raum?
Das ist eigentlich die absolute Grundlage. Die Stimmungslage in der Gesellschaft, die zum Teil tatsächlich besorgniserregend ist, auch mit den Erfahrungen hier in Halle. Wir haben in der deutschen Gesamtgesellschaft einen ziemlich stagnierenden Prozentsatz antisemitischer Überzeugung von etwa einem Viertel in der Gesamtgesellschaft. Das sind 20 Millionen. Die jüdische Minderheit sind 200.000. Das heißt, diese Diskrepanz ist offensichtlich. Die Zahlen sinken auch nicht seit Jahren. Die bleiben und steigen nochmal an. Jetzt in einer Zeit, wo der extreme Individualismus der einzelnen Personen noch zunimmt. Das heißt, ich drehe mich in meiner eigenen kleinen Welt. Und wenn in diese eigene kleine Welt Antisemitismus eindringt oder Rassismus oder Homophobie, kann sich das potenzieren bis zum geht nicht mehr. Das heißt, auf dieser Grundlage haben wir dieses Programm auch entwickelt. Es gibt was Antisemitismus-Information. Wie gehe ich damit um im schulischen? Bleiben wir jetzt beim schulischen Kontext. Wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich als Lehrerin und Lehrer? Gibt es wunderbare Angebote, etwa über OFHEC hier in Halle in die Schulen zu gehen und solche Aspekte, die sehr wichtig sind, solche Aspekte auch anzusprechen, den Lehrern eben diese Sicherheit auch in die Hand zu geben. Wie gehe ich damit um? Wie erkenne ich das? Und wie kann ich darauf eingehen, ohne Schaden anzurichten? Und Schaden richte ich in der Regel an, indem ich es ignoriere. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir sind über die Universität, über die jüdischen Studien Fachleute für Inhalt, was das Judentum ist, was die Tradition ist. Und sehen die Antisemitismusprävention in dieser Art, also unsere Möglichkeit darin, über diese positiven Inhalte Antisemitismusprävention zu machen und damit natürlich auch indirekt, da das Judentum stellvertretend für die anderen Minderheiten stehen soll, eben auch in der Gesellschaft heranzugehen. Wir machen das auch mit dem Konzept, also wir machen das nicht blauäugig. Es geht nicht darum, dass wir voller Glück ein Dreitelspiel in der 9. Klasse irgendwo im ländlichen Raum machen und denken, damit ist das gegessen. Oder hinkommen und der Meinung sind, es gibt keine Probleme. Natürlich gibt es im Land Probleme. Antisemitismus ist eines davon. Eine Verschlossenheit gegenüber der Vielschichtigkeit ist ein anderes Problem. Ich rede jetzt nicht von Landesregierung, sondern innerhalb der Gesellschaft. Was aber auch leider das Problem ist, dass es eine Illusion gibt, insbesondere im ländlichen Raum, dass es Vielschichtigkeit aus großstädtischer Perspektive manchmal, ich lebe selber im ländlichen Raum, die Illusion, dass es im ländlichen Raum eine homogene Gesellschaft gibt, das ist eine Illusion, eben weil andere nicht präsent sind. Es gibt tolle Initiativen, um diese Präsenz zu erhöhen, zum Beispiel die Durchführung von Christopher Street Days auch in Salzwedel, Weißenfels, in den kleineren Städten. Das ist eine Möglichkeit, das sind aber Schaufenster. Oder die jüdischen Kulturtage, eine andere Möglichkeit. Auch das sind Schaufenster. Was wichtig ist, ist eine städtische, eine Möglichkeit, Präsenz zu sein über Bildungsinhalte und das eben auch stetig im Hintergrund zu machen. Ein bisschen, was dem entgegenspricht, zumindest über jüdischen Studien, es gibt über 550 Schulen im Land, 250.000 Schüler. Das heißt, auch wir sind nicht riesig. Aber wie gesagt, das ist ein Baustein. Es gibt ja auch, um jetzt bei der jüdischen Dimension zu bleiben, die Möglichkeit, über die jüdischen Gemeinden die Synagogen zu besuchen mit den Schulklassen. Das wird auch nicht alle Probleme lösen. Es gibt nur 3 Synagogen, 250.000 Schüler. Es gibt Museumssynagoge Gröpzig mit einem pädagogischen Programm. Es gibt die Moses-Mendelssohn-Akademie in Halberstadt bzw. Berend-Lehmann-Museum mit einem pädagogischen Programm. Es gibt die Landeszentrale für politische Bildung, die richtig gut ist in Sachsen-Anhalt, die solche Elemente aufgreifen kann. Und so ergänzen sich die Bausteine.
Zurück zu Ilan. Wo steht Ilan gerade? Wo geht's dahin? Auch vielleicht vor dem Hintergrund dieser Debatten. Was sind die nächsten Schritte und Projekte, die anstehen?
Also die Arbeit, die wir haben, ist ein bisschen zweigeteilt. Es gibt die Hintergrundarbeit, das heißt wirklich Schulbesuche, direkte, ob nun Projektwochen oder Einzelbesuche. Das nächste ist jetzt im April im Salzwedel wieder, im Kreis, die komplette Woche, wo wir auch was Neues probieren mit Lehrerinnen, Fortbildung in dezentraler Form. Das heißt, wir haben eine Partnerschule, wo wir die Lehrerfortbildung machen in der Region und die Lehrer der umliegenden Schulen auch dahin kommen können. Das heißt, das Ganze nicht online ist. Da vergibt man sich sehr viel, finde ich, die an diese Schulen kommen können und eben nicht nach Halle oder nach Magdeburg müssen. Das ist eines, da haben wir 2, einmal in Salzwedel, einmal in Weißenfels. Das ist, wie gesagt, die Hintergrundarbeit, auch die Schaffung von Bildungsmaterial, damit die Lehrer auch etwas bearbeiten können, etwas in der Hand haben, was aus Sachsen-Anhalt stammt, damit es eben relevant ist. Und dann haben wir jetzt 3 Großprojekte für dieses Jahr, die anstehen. Das eine ist die Tacheles mit Simson-Tour durch den Burgenlandkreis und den Saalekreis im September. Im Juni haben wir eine neue Reihe Queer-Tage, nennen wir das jetzt. Also angefangen als queer-jüdisch, das war das Konzept. Das heißt, Queerness und Judentum in Verbindung zu bringen. Blick aus beiden Gruppen in beide Gruppen. Und das Ganze wird jetzt erweitert mit vielen tollen Partnern zu queer-jüdisch, queer-muslimisch, queer-christlich und queer-ungebunden als Reihe. Das wird wahrscheinlich in Halle und Magdeburg stattfinden. Das sind eben die Großprojekte. Und gemeinsam mit einem befreundeten Professor aus Indiana, Professor Ostojic, konzipieren wir gerade eine Wanderausstellung zu Judentum und Shanghai. Das ist eine der eher unbekannteren Geschichten, die in der Erinnerungskultur eine große Rolle spielen sollten. Das heißt, jüdische Sachsen-Anhalter, heutige Sachsen-Anhalter, die in den 1930er Jahren und Anfang der 40er sich nach Shanghai gerettet haben und anschließend nach dem Krieg auch in alle Welt gegangen sind. Wenige sind zurückgekommen nach Deutschland, aber die jüdische Geschichte Sachsen-Anhalts existiert eben auch in den USA oder Australien oder Israel. Und darüber ist kaum was bekannt, weshalb wir eine Wanderausstellung mit einem Theaterstück und Musik und Spielen gerade für September konzipieren, für den Sachsen-Anhalt-Tag.
Da scheint ja noch einiges los zu sein dieses Jahr. Wo kann man sich informieren, wenn man jetzt als Hörerin oder Hörer sagt, ja, das klingt spannend, das trage ich mir schon mal im Kalender ein. Wo gibt es die nächsten Neuigkeiten dazu?
Die nächsten Neuigkeiten, es gibt das einfachste ist zum Beispiel der Instagram-Zugang der jüdischen Studien in Halle und es gibt einen Instagram-Zugang von Ilan selbst, voller Ilan, einfach suchen. Das andere ist, auf die Website der jüdischen Studien zu gehen. Wir haben seit einer Woche mittlerweile sehr viel Bildungsmaterial hochgeladen, was man sich einfach runterladen kann, ausdrucken kann und damit auch arbeiten kann. Und dort sind dann auch Hinweise, die sich damit beschäftigen. Und dieses Bildungsmaterial ist das Ergebnis von mehreren Jahren Arbeit mittlerweile. sowohl zum jüdischen Sachsen-Anhalt als Tradition und eben auch Informationen zum Judentum selbst, dass man sich das nicht mühsam zusammensuchen muss. Genau, auf der Website der jüdischen Studien in Halle.
Die werden wir auf jeden Fall auch nochmal dann in den Shownotes verlinken. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs. Ich würde zum Schluss den Medientipp noch mit dir absprechen.
Der Adrabah Medientipp.
Du hast uns was mitgebracht. Soweit ich weiß, auch nicht nur einen Tipp, sondern mehrere kleine. Willst du uns kurz vorstellen, was du dabei hast?
Ich habe lange überlegt und habe mich für den Medientipp für drei entschieden sogar. Der erste ist ideal, auch für den Unterricht für Lehrer. Das ist ein wunderbarer Kurzfilm, Mazel Tov Cocktail, der vor einigen Jahren herausgekommen ist und auch über die Landeszentrale für politische Bildung erhältlich ist. Thematisiert jüdisches Leben heute, Erinnerungskultur und so weiter und so fort. Fantastisch gemacht, in einem tollen Erzählstil. Das andere kann ich empfehlen als Internetquellen. Das eine ist Compact Memory. Das ist compactmemory.de. Das ist ein Projekt der Universität in Frankfurt. Und zwar wurden für dieses Projekt sämtliche gedruckte Quellen, deutsch-jüdische Quellen, vor 1942 digitalisiert. Unter anderem auch die Allgemeine Zeitung des Judentums, die aus Magdeburg entstand, herausgegeben wurde. Übrigens auch so eine Besonderheit Sachsen-Anhalts. Dort findet man Angaben und Informationen zu den kleinsten jüdischen Gemeinden, die man sich vorstellen kann. Das heißt eben auch vor Ort. Und es ist wunderbar recherchierbar und wunderbar, eine wunderbare Datenbank, um heranzukommen. Einfach mal schauen, compactmemory.de. Das andere ist auch so der Zugang für um sich zu informieren einfach, nennt sich jüdischegemeinden.de, jüdische mit ü-gemeinden.de. Das ist eine Aufbereitung der Literatur und der Quellen zu jüdischem Leben in jeder deutschsprachigen Gemeinde, die es gab. Und zwar aufbereitet von Klaus-Dieter Ahlicke. Unglaubliches Mammutwerk ist auch gedruckt erschienen, aber wird bis heute aktualisiert. Also wer einen Überblick bekommen möchte zu jüdischem Leben in Bitterfeld zum Beispiel, einfach jüdischegemeinden.de, Bitterfeld suchen, durchlesen. Spoiler, das ist meine Heimatstadt. Jüdisches Leben war jetzt nicht so umfangreich, aber es ist interessant nachzulesen. Oder in anderen, bis zu den Dörfern, zu schauen, wo gab es jüdisches Leben, wie war es ausgestaltet, wo gibt es heute jüdisches Leben. Und das sind, glaube ich, die beiden wichtigsten Netzzugänge, um einen Eindruck zu bekommen. Also compactmemory.de und jüdische-gemeinden.de, tatsächlich mit Ü.
Alles klar. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für die Zeit, für die Tipps und für das gesamte Gespräch.
Ich danke dir. Danke für die Einladung.
Das war Adrabah, der Podcast des Seminars für Judaistik, jüdische Studien der Uni Halle. Ihr hört uns mehr oder weniger monatlich bei allen gängigen Podcast-Anbietern, auf YouTube sowie auf Radio Korax 95.9 und bei freie-radios.net. Redaktion und Moderation Julius und Theresa. Titelmelodie FM Pause. Für Anregungen und Feedback findet ihr uns auf Instagram @judaistik_halle oder schreibt einfach eine Mail an social.judaistik.halle@gmail.com. Eine Kooperation von Radio Korax und dem Seminar für Judaistik, jüdische Studien der Uni Halle.